Deutschlandfunk. Gesichter Europas.
Les visages de l'Europe.
Caras de l'Europe. Kipurile Europei.
Europäische Ansichter.
Lice Europe.
Lice Europe.
Das Foto ist vom Januar 1990, kurz nach dem Ende der Ceausescu-Diktatur in Rumänien. Ich sehe Kinder hinter Gittern, völlig abgemagert, verwahrlost, dreckig, in bitterer Kälte, auf nacktem Betonboden. Das Foto zeigt Kinder aus rumänischen Heimen, viele mit geistiger und körperlicher Behinderung, von ihren Eltern dem System überlassen. Kinder, die nicht in das Bild der sozialistischen Bevölkerungspolitik passten. Das ist jetzt alles fast schon 40 Jahre her. Die Horrorheime von damals sind längst geschlossen. Doch noch immer wachsen in Rumänien viel mehr Kinder ohne ihre Eltern auf als in anderen EU-Ländern. Weil die Eltern im Ausland leben, verarmt oder mit der Erziehung völlig überfordert sind. Vor allem, wenn die Kinder krank sind oder eine Behinderung haben. Wie geht es diesen Kindern heute? Gehen die Heime, die Pädagogen, heute kindgerecht, fürsorglich mit den ihnen Anvertrauten um? Und werden die Kinder ausreichend geschützt vor Misshandlung und Vernachlässigung? Ich mache mich auf die Reise, um das herauszufinden.
Heimkinder in Rumänien. Gesichter Europas von Manfred Götzke.
Es ist Mittagszeit im Heim für verlassene Kinder in einem Vorort der rumänischen Großstadt Brașov.
Wie geht's euch, Kinder? Gut? Na dann, guten Appetit.
Während die älteren Kinder noch in der Schule sind, sitzen einige 10- bis 12-Jährige in einer der kleinen Wohnküchen des Heims. 15 Quadratmeter, kleine Einbauküche, langer Esstisch, eine Eckbank aus Holz. Die Kinder löffeln Kartoffelsuppe nach einem Rezept der Familie, erzählt der Leiter der Gruppe, Marcel.
Ich wollte sie mal genauso machen, wie sie mir meine Mama gemacht hat, als ich klein war. Das schmeckt auch ihnen.
Ein Zuhause, eine neue Familie. Das versuchen die Pädagoginnen und Erzieher den 20 Kindern zu geben, die hier momentan leben. Kinder, die von ihren Eltern verlassen wurden, vernachlässigt, misshandelt, erzählt Carmen Cristoriano, die Direktorin des Heims.
La noi copii, 80% sunt etnie
roma. 80% der Kinder, die hier leben, sind Roma-Kinder. 20% Rumänen, die aus zerrütteten Familien kommen. Wir versuchen für sie eine Art neue Familie zu sein. Natürlich können wir eine echte Familie nicht ersetzen. Das sind die eigenen Eltern und die fehlen den Kindern natürlich. Aber wir versuchen, so gut es geht, sie emotional zu unterstützen, ihnen zu helfen, ihre Potenziale zu entfalten.
Damit ich mir einen Eindruck von diesem Zuhause machen kann, führt mich Carmen herum, zeigt mir erstmal den Hof, den Garten. Das Heim für verlassene Kinder, das sich vorwiegend aus Spenden finanziert, ist ein alter Bauernhof im siebenbürgischen Stil. Ein langgezogenes Fachwerkhaus, direkt dahinter die ehemalige Scheune, der ehemalige Stall. Heute alles Wohnräume für die Kinder und ihre Erzieher. Hinter dem Hof erstreckt sich ein großer Garten, Gemüsebeete, umherlaufende Hühner und Katzen. Ein kleines Idyll mitten in der Stadt.
Die Kinder kümmern sich um die Pflanzen, mähen den Rasen. Sie sollen sich daran gewöhnen, fleißig und selbstständig zu werden. Sie helfen auch beim Spülen, räumen ihre Zimmer auf, etc.
Die Gründerin des Heims, die Schweizer Sonderpädagogin Sonja Kunz, hatte kurz nach dem Fall des Eisernen Vorhangs die Dokumentation aus den rumänischen Kinderheimen gesehen. Wie so viele andere aus dem Westen war auch sie nach Rumänien gekommen, um zu helfen. Hatte Anfang der 90er Jahre einen Ort für rumänische Heimkinder gesucht. Und diesen Ort hier in Gimbav bei Brașov gefunden, erzählt Carmen Cristoriano.
Inzwischen ziehen wir die dritte Generation von Kindern groß. Fast alle Kinder, die im Laufe der Jahre bei uns waren, leben inzwischen ihr eigenes Leben, was sehr gut ist. Einige brauchen aber ihr Leben lang unsere Unterstützung, weil sie krank sind, traumatisiert oder geistig eingeschränkt.
42.000 Kinder befinden sich in Rumänien im staatlichen Kinderschutzsystem. In Relation zur Bevölkerung sind es deutlich mehr als etwa in Deutschland. Die meisten leben heute in Pflegefamilien, etwa 12.000 in staatlichen oder privaten Kinderheimen, wie dem Heim für verlassene Kinder hier in Brașov. Die Gründe sind sehr häufig Überforderung der Eltern, extreme Armut in den Familien. Und noch deutlich mehr vernachlässigte Kinder wachsen bei Verwandten, Nachbarn oder ganz allein auf, weil ihre Eltern im Ausland arbeiten. Nach Schätzungen von UNICEF sind es 300 bis 350.000. 20% aller Rumänen leben und arbeiten schließlich im Ausland. Carmen zeigt mir das Nebengebäude des Hofs. In Doppelzimmern leben einige über 18-Jährige, die noch zur Schule gehen, aber sonst schon ziemlich selbstständig sind.
Mit 18 werden die Kinder aus dem staatlichen Erziehungssystem entlassen und sind dann auf sich gestellt. Unsere Kinder müssen dann noch nicht weg. Wir fördern sie weiter. Sie können weiter bei uns wohnen. Ein Jahr, zwei, solange es nötig ist. Hier wohnt Anna. Sie ist die Beste in der gesamten Geschichte unseres Heims. Sie ist sehr fleißig und erfolgreich. Anna ist auf dem Musikgymnasium, spielt Oboe und will aufs Konservatorium gehen.
Während Mekam noch von ihrem Lieblingsschützling Anna vorschwärmt, kommt Jonuz über den Hof gelaufen, fällt der Direktorin in die Arme. Er hat hier seine Kindheit verbracht. Inzwischen arbeitet er in den Niederlanden in der Logistikbranche. Gerade ist er für ein paar Wochen im Urlaub in Rumänien und besucht seine Familie.
Ich bin mit 14 hierher gekommen. Vorher habe ich bei einer Pflegefamilie gelebt. Das war in Ordnung. Die waren aber alt, sind in Rente gegangen und dann kam ich halt hierher.
Jonuz ist 28 Jahre alt, sportlich, hat ein freundliches Lächeln. Als ich ihn frage, wie sein Leben im Heim als Kind für ihn war, antwortet er zunächst etwas schüchtern und zurückhaltend.
Anfangs war es schwierig, aber ich habe mich schnell angepasst. Es war sehr gut für mich hier, eine sehr gute Umgebung.
Hast du hier eine Familie gefunden?
Ja, für mich ist das mein Zuhause, meine Familie.
Und du besuchst hier also deine Familie?
Genauso wie Jüngere ihre Familie besuchen, wenn sie ausgezogen sind, so besuche ich meine hier.
Über seine eigentliche, wie sie hier sagen, biologische Familie will er so spontan mit mir, dem fremden Reporter aus Deutschland, nicht reden. Zu privat, zu intim, das, was er durchlebt haben mag. Jonuz blickt jetzt lieber nach vorne. Gerade hat er seinen Führerschein gemacht. Er will als Lkw-Fahrer in Deutschland anfangen.
Bravo, hast du es wirklich geschafft. Ein erster Schritt. Lass uns später nochmal sprechen.
Ich habe nach nur wenigen Minuten in dem Innenhof den Eindruck, dass Carmen und ihr Team hier gute Arbeit machen, dass sie anders arbeiten als die staatlichen rumänischen Kinderheime.
Vor 30 Jahren, als wir dieses Heim eröffnet haben, waren die Bedingungen in den staatlichen Heimen schrecklich. Das ist heute nicht mehr so. Aber das System dort ist sehr starr und nicht so familiär wie bei uns. Außerdem müssen die staatlichen Heime alle Kinder aufnehmen. Sie haben sehr viele Kinder, die viele Probleme machen. Kinder, die trinken oder kriminell sind. Da ist dann oft Polizei im Spiel. Und damit sind die staatlichen Heime dann oft überfordert.
Die Heimleiterin zeigt mir die Zimmer der Kinder. Weil die Teenager noch in der Schule sind, können wir rein. Mit den minderjährigen Kindern selbst kann ich an diesem Tag nicht sprechen. Die Vormundschaft liegt nicht beim Heim, sondern beim Jugendamt. Die Zusammenarbeit sei nicht immer ganz einfach.
Hier wohnt eine Gruppe mit 7 Kindern. In dem Zimmer hier wohnen 2 Zwillingsschwestern. Die sind gerade in der Schule. Lass uns hochgehen.
Zwei Zwillinge sind Mädchen. Komm runter.
Die Zimmer sind nicht besonders groß. Holzvertäfelte Wände, 2-3 Holzbetten, einfache Holzschränke. An den Wänden hängen Fotos, Poster von Taylor Swift und Manele-Musikern, den in Rumänien erfolgreichen Roma-Popstars. Das Heim ist in mehrere kleine Gruppen unterteilt, erzählt mir Carmen. Eine Erzieherin kümmert sich um 6 bis 7 Kinder, wie eine größere Familie mit einer permanenten Bezugsperson.
Wir haben 1,5 Sozialpädagogenstellen, die arbeiten nur für diese Gruppe.
Das sind viele.
Auf jeden Fall. Das ist Marcel, einer unserer Erzieher. Er lebt mit den Kindern zusammen, kocht für sie, bringt sie ins Bett, schickt sie zur Schule, 12 Stunden am Tag. Er zieht sie im Grunde groß.
Carmen erzählt mir, wer wo schläft, wer mit welchen Problemen hergekommen ist. Nicht alle seien Engel, sagt sie, denn fast alle Kinder, die das Heim für verlassene Kinder in den vergangenen Jahren aufgenommen hat, haben in ihrer eigenen Familie Gewalt erfahren, sind Opfer von Verwahrlosung, Alkoholismus. Sie können ihre Vergangenheit nicht ablegen, jedenfalls nicht sofort.
Hier wohnt Yonchi. Er ist momentan unser schwierigstes Kind. Er hat uns große Probleme bereitet, weil er lange sehr gewalttätig war. Jetzt ist er etwas ruhiger. Tja, und auf der anderen Seite ist er sehr gut in Mathematik und ein extrem talentierter Trompeter.
Fast in jedem Raum stehen Musikinstrumente, Trompeten, Klarinetten, im Gruppenraum ein Klavier.
In diesem Zimmer wohnt Gia. Sie ist sehr musikalisch, spielt Klavier, Saxophon und singt. Bei uns sind im Grunde alle musikalisch. In der Schule sind die meisten allerdings nicht so gut.
Die Pädagogin sagt das mit einem Schmunzeln, wissend, dass ihre Erfahrungen ein Klischee über Roma bestätigen. Aber es ist nun einmal das, was sie in den letzten 25 Jahren hier im Heim erlebt hat.
Wir entdecken und fördern ihre Talente. Meistens Musik, Tanz, alle spielen hier irgendein Instrument. Und fast alle sind in einer Band.
Es ist früher Nachmittag geworden. Die ersten Teenager sind aus der Schule zurück, wuseln durch die Gänge. Direktorin Carmen Cristoriano streicht ihnen über den Kopf. Ein Kind schmiegt sich ein Weilchen an sie. Mit ihrem 4-jährigen Sohn an der Hand kommt Diana Mirau in den Gruppenraum. Zu einem Besuch an dem Ort, an dem sie sich zum ersten Mal in ihrer Kindheit sicher gefühlt hat.
Ich komme eigentlich jede Woche her, wenn ich Zeit habe, um auszuhelfen, mit den Kindern Hausaufgaben zu machen oder so. Meine eigene Kindheit hier im Heim war schön. Viel Energie, viele Kinder. Ich habe hier eine Fremdsprache gelernt, Deutsch, und wurde gefördert. Ich konnte Leistungssport machen, Basketball in einem Club. Parallel habe ich das Gymnasium abgeschlossen, als Klassenbeste.
Es sind die schönen Phasen, die erfolgreichen, die sofort aus ihr heraussprudeln, als ich Diana nach ihrer Kindheit frage. Während ihr Sohn mit Spielzeugautos etwas abseits am Nachbartisch spielt, fängt sie an, von den Jahren davor zu erzählen, der Kindheit in ihrer eigenen Familie, die eigentlich keine war.
Acesta este un subiect foarte greu pentru mine.
Das ist ein sehr schwieriges Thema für mich.
Familia este provenia dintr-o familie de alcoolici.
Ihre Eltern sind Alkoholiker, ihre Mutter hat sie geschlagen, ihr Vater oft weg, überfordert, unfähig einzugreifen.
Eram trezită noaptea și să fac de mâncare.
Als ich 10 war, hat meine Mutter mich nachts immer losgeschickt, um Schnaps und Zigaretten zu kaufen. Ich habe für meine kleinen Schwestern Essen gekocht, die Wäsche gewaschen. Mein Vater war die ganze Zeit weg, hat gearbeitet auf dem Land als Tagelöhner. Ich habe mich nachts oft unter Autos versteckt, damit meine Mutter mich nicht findet und schlägt. Sie ist nachts dann immer auf die Straße, hinter mir her, hat geschrien, Diana, Diana, wo bist du?
Ihre Familie wurde damals vom Kinderheim mit Lebensmitteln unterstützt. Nach der Schule hat Diana die hier im Haus abgeholt und dabei mitbekommen, wie eine Kindheit auch sein kann. Ohne Schläge, ohne Angst vor der eigenen Mutter.
Ich habe gesehen, wie die Kinder hier leben. Glücklich, froh, gut angezogen. Sie hatten Spielzeug. Keiner hat sie angeschrien. Ich habe ihnen gesagt, ich will hier auch leben. Ich will hier nicht mehr weg. Meine Mutter schlägt mich, misshandelt mich. Das konnten ja alle sehen. Ich hatte blaue Flecken am Hals, am Kopf.
Nachdem sie sich geöffnet und erzählt hat, wie die Verhältnisse zu Hause sind, kam das Jugendamt. Da war sie 10.
Die haben dann gesehen, wie es bei uns aussah. Dreck, Kakerlaken an den Wänden. Wir als Kinder dachten ja, das sei normal so.
Als das Jugendamt sie dann mitnahm, hatten die Eltern nichts dagegen einzuwenden, erzählt sie.
Sie haben überhaupt nicht für mich gekämpft. Das tut mir bis heute so weh.
Sie schluckt, Tränen schießen ihr in die Augen. Direktorin Carmen sitzt neben ihr, während sie erzählt, streicht ihr sanft über die Schulter. Seit 25 Jahren arbeitet sie nun hier, hat schon 3 Generationen von Kindern begleitet, von denen viele wie Diana Verwahrlosung und Gewalt in der eigenen Familie erlebt haben, traumatisiert sind.
Die Kinder kommen mit dieser Gewalterfahrung her, sind damit aufgeladen, mit einer Energie, mit der sie nicht wissen, wohin. Und kommen dann erstmal mit dieser Ruhe und Friedlichkeit gar nicht klar. Weil sie jeden Tag kämpfen mussten, sich verteidigen, um zu überleben. Mit diesem Rucksack kommen sie dann hierher. Und dann dauert es manchmal 1-2 Jahre, bis die Kinder sich erholen, bis man mit ihnen arbeiten kann, ihnen klar machen kann, dass diese Gewalt, die sie erlebt haben, nicht normal ist.
Diana hat kleine Kruzifixe als Ohrringe. Das blonde Haar hat sie streng zurückgekämmt. Diana sieht deutlich jünger aus als 32, fast noch wie ein Teenager. Als müsste sie die eigene Kindheit und Jugend nachholen. Heute steht sie auf eigenen Beinen, ist verheiratet, arbeitet in einer Autofabrik. Für ihre Zukunft wünscht sie sich Gesundheit, sagt sie mir. Für sich, ihren Sohn, vor allem aber ihren kranken Mann. Nachdem Diana gegangen ist, setzen wir uns noch einmal zusammen an den großen Tisch im Gruppenraum. Auf dem Bänkchen mir gegenüber sitzen neben der Direktorin Carmen die Psychologin des Heims, Monika Danila, und eine der Erzieherinnen, Gabi Bulgaru. Alle 3 arbeiten 20 Jahre oder länger hier, die geballte Erfahrung des Heims. Allein die Gründerin des Heims für verlassene Kinder, Sonja Kunz, fehlt. Die ist gerade im Urlaub in der Schweizer Heimat.
Als Sonja Kunz dieses Heim Mitte der 90er gegründet hat, hat sie Pionierarbeit geleistet. Die Verhältnisse in den staatlichen Kinderheimen waren ja katastrophal in der Nachwendezeit.
Es war dramatisch. Die Kinder wurden vor der Gesellschaft versteckt. Viele wussten gar nicht, dass diese Heime damals existierten. Damals war es wichtig, dass Leute aus dem Ausland gekommen sind und uns geholfen haben. Was Sonja damals aufgebaut hat, war natürlich etwas ganz anderes als die staatlichen Heime. Der größte Unterschied? Sie hat einen Ort geschaffen, der einer Familie ähnelt.
In den letzten Jahren hätten sich die Verhältnisse in den staatlichen Heimen zwar verbessert. Ob Kinder, zumal aus Roma-Familien, dort wirklich gut behandelt würden, da haben die Pädagoginnen allerdings so ihre Zweifel.
Sagen wir mal so, die Verhältnisse sind okay. Wenn wir das mit unserem Heim vergleichen, können wir nicht sagen, es sei gut dort. Aber auch die staatlichen Heime müssen sich an Normen und Standards halten. Dieselben, die für uns gelten.
Allerdings hat das kleine Kinderheim im Verhältnis deutlich mehr Mittel und vor allem Betreuerinnen und Pädagogen. Nur 20% der Mittel bekommt das Heim vom Staat. Das ist der Satz, den auch die staatlichen Heime pro Kind erhalten. Die anderen zusätzlichen 80% sind Spenden aus dem Ausland.
In den staatlichen Institutionen herrscht eine ganz andere Atmosphäre. Die Erzieherinnen werden mit Domna, Frau so und so, angesprochen. Unsere Kinder duzen uns. Das macht schon mal was aus. Es fühlt sich hier mehr wie Familie an. Und wir bauen zu jedem Kind eine Beziehung auf. Das ist das Allerwichtigste. Nur so erreichen wir sie, können ihnen helfen. Nur so bauen wir Vertrauen auf.
Vor allem werden hier auch Roma-Kinder liebevoll angenommen, was in Rumänien mit dem allgegenwärtigen Antiziganismus nicht selbstverständlich ist, sagt Gabriela Bulgaru. Von den drei Pädagoginnen ist es die Erzieherin, die am offensten mit mir über die Probleme in den Heimen in der rumänischen Gesellschaft redet. Es dürfte daran liegen, dass sie am wenigsten mit den rumänischen Behörden zu tun hat.
Die Armut ist das größte Problem in den Roma-Gemeinschaften. Die Eltern sind mit ihrer Situation überfordert. Sie haben zu viele Kinder. Kein Geld, leben mit 10 Personen in ein oder zwei Zimmern. Es ist die Armut. Wenn die Kinder zu uns kommen, reden wir sehr viel mit ihnen. Nehmen sie in den Arm, zeigen ihnen, dass wir auf ihrer Seite sind. Auch wenn sie wieder Dummheiten machen, verurteilen und beschämen wir sie nicht. Wir akzeptieren sie, wie sie sind. Denn es ist ja nicht ihre Schuld, oder?
Das Problem mit der Armut, der Verwahrlosung, der Gewalt, all das würde sich in den nächsten Jahren eher noch verschärfen, sagt die Pädagogin.
Die rumänischen Eltern bekommen ein Kind, selten zwei, drei ist Luxus. Roma bekommen 7, 8, 10 Kinder. Wir brauchen Familienplanung. Wenn wir das nicht aufhalten, hat Rumänien in 5 Jahren zur Hälfte eine Roma-Population, die weitgehend ungebildet ist. Es ist eine Kettenreaktion, die immer weiter wächst. Und Kinder, sie sind stolz darauf, viele Kinder zu haben. Es ist ein Reichtum, viele Kinder zu haben. Wir haben 10 Kinder, wir sind reich.
Eigentlich hatten sie sich schon lange gewünscht, dass ihr Heim überflüssig würde, sagt Carmen am Ende unseres Gesprächs, dass die staatlichen Heime ihren Job genauso gut erledigen würden. Sie wollten aus dem Haus eigentlich schon vor Jahren ein Altersheim machen.
Doch es kommen immer wieder neue Anfragen, viel mehr als wir Plätze haben. Und so sagen wir uns, okay, machen wir noch 10 Jahre weiter, noch 5 Jahre. Denn es kommen die ganze Zeit neue Fälle.
Wie also ist die Situation in den staatlichen Kinderheimen? Was hat sich seit der politischen Wende in den 1990er Jahren verändert? Und warum waren die Zustände im kommunistischen Rumänien überhaupt so unmenschlich? Bei meiner Recherche zu diesen Fragen begegnet mir immer wieder der Name Bogdan Simion. Mit ihm müsse ich sprechen. Keiner in Rumänien kenne sich mit diesen Fragen besser aus, sagen mir auch Historiker, die zu dem Thema arbeiten. Bogdan Simion also. Er ist Allgemeinmediziner und Direktor der Sera-Stiftung, eine NGO, die nach eigenen Angaben seit 1996 eine entscheidende Rolle bei der Schließung von Heimen des alten Typs gespielt hat. Heime, in denen Tausende von Kindern unter menschenunwürdigen Bedingungen lebten. Ich fahre nach Bukarest, um Bogdan Simion zu treffen. Die Sera-Stiftung, die dafür gesorgt hat, dass im ganzen Land die sozialistischen Heime geschlossen wurden, hat ihren Hauptsitz in einem unscheinbaren Wohn- und Bürogebäude im Geschäftsviertel der rumänischen Hauptstadt. Schön, dass Sie Zeit haben. Ihre Kollegin sagte, Sie seien sehr beschäftigt.
Ja, unglücklicherweise. Ich weiß gar nicht, warum ich immer noch so beschäftigt bin.
Simeon trägt Poloshirt, Daunenweste, randlose Brille, begrüßt mich mit festem Händedruck und kommt direkt zur Sache, mit der natürlichen Autorität eines Chefarztes.
I think you have the questions.
I have the questions.
I'll try to answer.
Was wollen Sie wissen, fragt er, setzt sich, rührt in seinem Cappuccino. Ich frage ihn, wie die Situation in den rumänischen Kinderheimen direkt nach der Wende war. Simeon hat damals als junger Arzt fast alle 400 Kinderheime mit einer Kommission inspiziert. In manchen Kinderheimen waren Anfang der 90er bis zu 1400 Kinder untergebracht.
Well, there were awful conditions, but you don't have to forget that Romania has passed in the...
Die Bedingungen waren schrecklich in dieser Zeit. Aber man muss bedenken, dass Rumänien in den 80er Jahren in einer schrecklichen wirtschaftlichen Krise war. Und nach der Revolution war die Wirtschaftskrise sogar noch schlimmer.
Weil Simeon gerade erst seine Approbation in der Tasche hatte, gehörte er damals nicht zum alten sozialistischen Establishment. Anfangs arbeitete er mit einer französischen NGO zusammen. 1996 gründete er die Sera-Stiftung.
They were having problems in terms of food, in terms of heating. Everything was crazy at the time.
Es gab für Kinder damals nicht genug zu essen. Es wurde nicht genug geheizt. Alles war verrückt in dieser Zeit. Und in den Institutionen für Kinder mit schweren Behinderungen gab es noch größere Probleme, nicht nur mit Heizung und Essen. Sie wurden auch nicht richtig versorgt. Mangel an Fachpersonal, keine Rehabilitationsprogramme. Es war wirklich schlimm in dieser Zeit. Die Sterblichkeit in einigen dieser Heime lag bei 20-25% der Kinder pro Jahr. Ich meine, die Bilder, die veröffentlicht wurden, sind ja ziemlich eindeutig. Und das war die Realität.
Als ich ihn frage, wie es passieren konnte, dass Menschen mit Behinderungen in den Heimen vernachlässigt, gequält und bewusst ausgehungert wurden, damit sie sterben, warum das Regime in Rumänien so viele Menschen so behandelt hat, da fällt mir Simeon ins Wort.
Nein, das war nicht nur in Rumänien so. Es ist ein System, das von der Sowjetunion erfunden wurde. Die Institutionalisierungsprogramme. Es gab ähnliche Zustände in Moldau, in Bulgarien, in Tschechien. Auch die hatten ganz schreckliche Institutionen für Kinder mit schweren Behinderungen. In der Geschichte der Menschheit gab es immer schreckliche Institutionen, nicht nur in Rumänien.
Selbst im alten Griechenland seien Menschen mit Behinderungen getötet worden. Simeon relativiert immer mal wieder in unserem Gespräch die Zustände, für die er selbst ja gar nicht verantwortlich war. Er hatte nach der Wende ja gerade erst sein Studium abgeschlossen. Vielleicht liegt es daran, dass ihm meine Fragen im Laufe seiner Karriere schon oft gestellt wurden, vor allem von Journalisten aus dem Westen.
Some of the big problems came with the Ceausescu decree in
Einige Probleme kamen mit dem Abtreibungsverbot, das Ceausescu 1966 erlassen hatte. Damals war die Geburtenrate zurückgegangen. Vorher gab es jedes Jahr 200.000 Neugeborene. Nach dem Verbot waren es 800.000.
So in 2 years practically it was 4 times the normal mortality.
Bei Abtreibungen drohte Gefängnis. Und das, obgleich viele hungerten, nicht wussten, wie sie ihre Kinder ernähren sollten. Es entstand eine ganze Generation ungewollter Kinder.
Dann hat der Diktator festgestellt, dass viele Leute nicht mehr zur Arbeit gekommen sind, weil sie so viele Kinder hatten. Es wurde ein neues Gesetz erlassen, das praktisch gesagt hat, wenn du dein Kind nicht aufziehen kannst, gib es dem Staat. Das war der Zeitpunkt, an dem sich die Institutionen mit Kindern füllten.
Diese Gesetzgebung gab es noch bis 1997. Die Gewohnheit, Kinder dem Staat zu überlassen, wurde auch nach dem Ende der Diktatur erstmal beibehalten.
Das heißt, in diesem Jahr gab es 150.000 bis 200.000 Kinder in Institutionen. Aber das war in den anderen Ostblockstaaten ganz ähnlich.
Der einzelne Mensch zählte wenig in der kommunistischen Diktatur. Leben wurde unter dem Gesichtspunkt einer Verwertungslogik betrachtet. Kinder mit Behinderungen hatte Ceausescu als unheilbar bezeichnet, als nicht zu retten.
Die Kommunisten bewerteten die Menschen nach Arbeitskraft. Die Idee war, wer nichts zur Gesellschaft beitrug, der wurde auch nicht wirklich versorgt. Sie wurden als unnütz gesehen. Aber man darf nicht vergessen, dass das nur für die verlassenen Kinder gilt. Viele Kinder mit Behinderungen wurden ja auch von ihren Eltern aufgezogen.
Die Heime, die Simeon geschlossen hat, lagen oft abseits der Städte und Dörfer. Was dort passierte, sollte im Verborgenen bleiben. Die meisten dieser alten Heime wurden Mitte der 90er Jahre geschlossen.
Wir haben die Kinder in urbane Regionen gebracht, wo wir Spezialisten finden konnten. Wir wollten kleinere Wohneinheiten bauen, wo die Kinder nur leben und zusätzlich Tageszentren für Tagespflege und Reha.
Die Mentalität der Erzieher und Pflegekräfte konnte sich allerdings nur langsam verändern. Wobei es anfangs überhaupt sehr schwierig war, Fachpersonal zu bekommen.
Auch hier muss man die kommunistische Vergangenheit bedenken. Die Kommunisten sagten, wir haben keine sozialen Probleme, deswegen gab es keine Sozialarbeiter. Ähnlich war es bei psychologischem Fachpersonal.
Inzwischen sei das natürlich anders. In den letzten 30 Jahren ist es allein seiner NGO, der Sera-Stiftung, gelungen, die Lebensbedingungen von 7.000 Kindern zu verbessern, die vorher in den Altenheimen gelebt haben. Die Betreuung von vernachlässigten Kindern, von Kindern mit Behinderungen, sei deutlich besser, sagt Simeon.
Ich kenne sehr viele rumänische Heime von innen. Wenn ich die Teams, mit denen ich heute arbeite, mit den Teams vergleiche, mit denen ich vor 30 Jahren gearbeitet habe, dann hat sich die Mentalität, die Arbeitsweise definitiv verändert. Hat sich der Blick der Gesellschaft auf Menschen mit Behinderung verändert? Das ist noch eine ganz andere Frage.
Alles also auf gutem Standard. Ich konfrontiere den Sera-Chef mit meinen Informationen, die mir die deutsche Sozialarbeiterin Jenny Rasche zugespielt hat. Videos und Fotos aus Heimen, in denen Kinder mit Behinderungen noch immer unterernährt sind, noch immer an Betten gefesselt, obwohl sie sich bewegen könnten.
Okay.
Habt ihr keine Skandale in Deutschland?
Ja, aber solche Bilder habe ich in Deutschland.
Gibt es Skandale in Griechenland, in Großbritannien, in Amerika? Natürlich gibt es die in sozialen Einrichtungen. Wichtig ist, die Skandale aufzudecken und die Zustände abzustellen. Jeden Tag gibt es irgendwo einen Skandal, nicht nur in Rumänien, sondern überall auf der Welt, wo es soziale Einrichtungen gibt. Denn da arbeiten Menschen.
Außerdem sei die Unterbringung von Kindern heute dezentralisiert, in Familien oder in kleinen Heimen.
Wir hatten früher 400 Institutionen, die die Hölle auf Erden waren. Heute haben wir 3.500. Hat der Staat die Kapazitäten, alle davon zu kontrollieren? Nein.
Und natürlich fehlt es nach wie vor an Fachpersonal. 6 Millionen Rumänen arbeiten im Ausland. Die meisten kümmern sich um alte und pflegebedürftige Menschen in Italien und in Deutschland.
Warum machen sie das nicht hier? Weil sie dort besser bezahlt werden. Also, ja, wir haben immer noch Skandale. Ja, wir finden immer noch Orte, an denen Menschen mit Behinderungen ans Bett gefesselt werden. Kinder, denen Neuroleptika verabreicht werden. Aber es sind Fälle und nicht die Normalität, so wie vor 30 Jahren. Ich weiß nicht, ob ich Ihre Fragen beantwortet habe. Aber wissen Sie, es gibt ein Klischee über Rumänien. Und das Klischee ist nicht mehr zeitgemäß.
This cliché is over.
Sind es heute wirklich nur noch Einzelfälle? Skandale, die es überall sonst auch gibt, wie der Arzt Bogdan Simeon mir erzählt hat? Die deutsche Sozialarbeiterin Jenny Rasche erlebt das ganz anders. Zumindest in ihrem Landkreis in Sibiu. Mit ihrem Verein Roma Hilfe Siebenbürgen kümmert sie sich seit 25 Jahren um benachteiligte Kinder aus sehr armen Roma-Familien. Jenny Rasche betreibt in Rumänien kleine Kinderheime und lebt mit 16 Menschen in ihrem eigenen Haus. Einige sind schwer krank und haben multiple Behinderungen. Kinder, die sie aus rumänischen Heimen, wie sie sagt, gerettet hat. Ich habe Jenny schon vor einem Jahr für eine andere Reportage getroffen. Schon damals war ich schockiert von ihren Schilderungen, von den Fotos und Videos, die sie in rumänischen Heimen aufgenommen hat. Es ist nicht so einfach, Jenny Rasche zu treffen. Ihr Tag bräuchte wohl mehr als 24 Stunden. Die 42-Jährige hatte Nachtschicht bei ihren schwerkranken Pflegekindern, hat nur ein paar Stunden geschlafen und war auch den halben Tag unterwegs, an diesem Mittwoch im Frühjahr. Immerhin war Zeit für eine Stunde Sport, erzählt sie, während sie in den Innenhof ihres Hauses in einem Vorort von Sibiu kommt.
Und wir waren aber auch hier.
Noch während Jenny die Treppe zur Veranda hochläuft, durchlöchern sie ihre Kinder und eine Krankenschwester mit Fragen. Sie beantwortet 2, 3, dann nimmt sie sich Zeit für mich. Wir setzen uns kurz an den großen Esstisch. 2 ihrer jüngeren Pflegekinder schauen auf ihre Handys und essen Gugosch, rumänische Schmalzkrapfen. Ich zeig dir erstmal alles, bevor wir sprechen, damit du einen Eindruck hast, wie hier die Situation ist, sagt Jenny. Dann führt sie mich durchs Haus.
Wir haben halt beschlossen, dass wir als Familie palliativen Kindern ein Zuhause geben und aber auch Familien von palliativen Kindern ein Zuhause geben. Und dadurch haben wir uns hier eine Familienstruktur zusammengebaut, die quasi ein bisschen einem Krankenhaus ähnelt, ein bisschen einem Hospiz ähnelt, aber trotzdem eigentlich eine Großfamilie ist. Also wir sind insgesamt, glaube ich, momentan 23 Mitglieder.
Wir ziehen Masken auf, Plastikschoner über die Schuhe. Jenny spritzt mir Desinfektionsmittel auf die Hand. Denn gleich betreten wir die Intensivstation ihres Hauses.
Das ist Alexandra. Alexandra ist momentan unser schwerster Fall. Kam auch erst vor ein paar Tagen zu uns und ist halt extremst abgemagert. Wiegt nur noch 11 Kilo oder so. Sie hatten das sogenannte Alexander-Syndrom. Wenn du es in der infantilen Form hast, bist du halt bis 3,5, 4 Jahre recht normal. Danach fängt das Gehirn an, sich selbstständig sozusagen aufzugeben. Plötzlich kannst du nicht mehr sprechen, dein Kopf hängt.
Alexandra, Madeline und Albert liegen in kleinen Kinderbettchen. An den Wänden hängen Fotos, Kinderzeichnungen und ein Whiteboard. Darauf haben Jenny und ihre Pflegekräfte die Versorgungspläne mit Medikamenten für die Kinder vermerkt.
Wir haben Eltern von schwerkranken Kindern, die quasi neben uns wohnen, auch 24 Stunden, 7 Tage die Woche Zugang zu ihrem Kind haben, alle Entscheidungen treffen dürfen, aber werden halt unterstützt vom medizinischen Fachpersonal.
Alexandras Mutter war mit der Palliativpflege ihrer Tochter überfordert.
Also ich habe sie in so einer Lehmhütte gefunden halt mit ihrer Mutter. Und dadurch, dass sie keine Nasensonde hatte, dadurch war sie halt auf unter 8 Kilo abgemagert. Und wir haben sie jetzt hier seit 3 Wochen, konnten sie jetzt soweit stabilisieren, dass sie ganz gut drauf ist mittlerweile, kann auch mal wieder lachen zwischendurch.
Andere Kinder in ihrem Haus hat sie zu sich genommen, weil die Heime, in denen sie untergebracht waren, sie nicht gut versorgt haben. Einige waren völlig unterernährt, andere mit Wunden am Körper, weil sie nicht umgelagert wurden.
Das ist unser kleiner Albert, ist fast 12. Als er hierher kam, war er auch völlig abgemagert, nur noch Haut und Knochen. Er hat eine schwere Fehlbildung der Wirbelsäule und eben viele, viele Brüche seiner Beine. Das haben leider viele Kinder, die spastische Lähmungen haben oder so und in den Heimen sind, weil die sich immer zwischen die Gitterstäbe und dann brechen die Füße. Also ich habe noch mehrere hier, bei denen das passiert ist.
Und er ist aus dem Heim?
Er ist aus dem Heim, er ist jetzt seit knapp einem halben Jahr bei uns, genau. Hat jetzt gut zugenommen, der kleine Dicke. Jetzt hat er einen Speckbauch.
Das Sauerstoffgerät piept. Ein Bildschirm zeigt Puls, Blutdruck und weitere Vitalwerte von Alexandra, Albert und Madeline. Das kleine Kinderzimmer ist eben auch eine Intensiv- bzw. Palliativstation. Bei aller Schwere herrscht eine herzliche und liebevolle Stimmung.
In Rumänien gibt es halt nur die Möglichkeit, entweder auf irgendeiner Intensivstation im Krankenhaus dann zu versterben, ganz allein, oder in einem Hospiz, wo niemand Notarzt rufen würde. Und manche Eltern können aber das nicht so gut akzeptieren. Manchmal braucht halt das Herz länger als der Kopf.
Vor 25 Jahren ist Jenny Rasche aus Sachsen nach Rumänien gekommen, weil sie Kindern helfen wollte, um die sich hier sonst oft keiner kümmert, weil es die eigenen Eltern nicht können oder wollen, wenn sie zu arm sind, sich und ihre Kinder zu versorgen.
Als ich dann hierher kam und erstmal wirklich gesehen habe, dass es Leute gibt, die nur in irgendwelchen Blechhütten hausen, die keinen Ofen haben, die kein Essen haben, dass es Kinder hier gibt in diesem Land, die manchmal tagelang hintereinander nichts zu essen haben, und das ist völlig normal hier, dass sowas passiert. Und so, das war halt die Begegnung mit der absoluten Armut, und das war mir nicht klar. Es war viel, viel schlimmer, als ich dachte.
Und viel hat sich seitdem auch nicht verändert, sagt sie. Den Entschluss, nach Rumänien zu gehen, hatte sie schon als junges Mädchen gefasst, als sie kurz nach der Wende eine Doku über rumänische Kinderheime gesehen hatte. Mit 18 Jahren hat sie ihren Verein Roma-Hilfe Siebenbürgen gegründet, der sich hauptsächlich aus Spenden finanziert. Anfangs hat sie vor allem Roma-Familien mit Lebensmitteln unterstützt. Sie hat Nachmittagsschulen gegründet, in denen Roma-Kinder nach dem regulären Unterricht gefördert werden. 500 Familien hilft ihre NGO heute, mehr als 2000 Kindern. Inzwischen betreibt der Verein 7 Kinderhäuser, in denen vernachlässigte, misshandelte Kinder leben, psychologisch betreut und gefördert werden.
Wir haben hier kaum Kinder, die irgendwie nur aufgrund von einem Familienstreit oder so. Wir haben fast nur schwerst misshandelte Kinder. Wir haben fast nur Kinder, die da gestorben wären, wenn wir sie nicht genommen hätten.
Einige Kinder mit besonders schweren Schicksalen sind inzwischen Teil von Jennys eigener Familie. Sie sind ihre Pflegekinder, einige hat sie adoptiert. Zusammen mit ihrem Mann und ihren leiblichen Kindern leben sie hier in dem großen Haus mit den 4 Etagen. Insgesamt 23 Menschen. Wir nehmen Maske und Fußschoner ab und gehen rüber in den Krabbelraum, der von der großen offenen Wohnküche nur durch ein Gitterchen abgetrennt ist. Umsäumt von Kissen und Kinderplüschspielzeug robben und kullern Florin und Rahel herum. Auf dem Boden Teppiche, darauf Spielzeug, eine Couch, eine Kommode mit Windeln. Die Familie hat ja einen Bereich abgetrennt, in dem sich die kleinen Kinder frei bewegen können, ohne dass permanent jemand aufpasst, wenngleich praktisch immer jemand da ist.
Und das sind halt alles so Sachen, wo man halt mit so einer Großfamilie natürlich ein ideales Team ist, um sowas zu stemmen, glaube ich.
Florin robbt auf seinen Knien herum, drückt immer mal wieder auf eines der Kinder Soundspielzeuge. Dabei ist er schon 23 Jahre alt. Er ist erblindet und bewegt sich wie ein Kleinkind. Jenny hat ihn und einen weiteren Jungen mit schwersten Behinderungen adoptiert. Während wir mit den beiden entspannt im Krabbelbereich sitzen, erzählt Jenny, wie sie Florin kennengelernt hat, bei einem Besuch in einem Heim in Sibiu.
Er hat halt 22 Jahre nur in so einem Gitterbettchen verbracht, auf seinen Knien sitzend. Und am Anfang war es halt so, dass er sich gar nicht getraut hat, sich vom Fleck zu bewegen, sozusagen. Hat dann einfach immer nur an einer Stelle gesessen.
Wie lange ist Florin bei euch?
Schon seit einem Jahr ungefähr. Es war auch so eine Schlacht.
Als sie ihn Anfang 2025 im Heim in seinem Bett gesehen hat, war er völlig abgemagert, nur Haut und Knochen.
Er hat halt nur erbrochen, die ganze Kindheit. Und jetzt fängt er gerade erst an, unter Haut Fettgewebe aufzubauen. Das sind Menschen, die haben KZ-ähnlich gelebt.
Als Jenny versucht hat, den Jungen zu sich zu nehmen, gar zu adoptieren, musste sie sich lange mit den Behörden anlegen, erzählt sie. Das Heim wollte Florin nicht weggeben, obwohl sie ihn so schlecht behandelt hatten.
Schwerstbehinderte Menschen in Rumänien in den Heimen sind eine unglaubliche Geldquelle. Also es ist momentan so, die EU schmeißt quasi mit Geld um sich. Alle denken halt, es ist jetzt alles schön hier und gut.
Der Staat überweist den Heimen 9.000 Lei pro Monat für ein Kind mit schweren Behinderungen. Etwa 2.000 Euro. Doch die Hilfe komme meistens bei den Kindern nicht an, sagt Jenny.
Ich habe letztens zum Beispiel zu den Damen vom Sozialschutz gesagt, wenn Tranda 4 und Florin reden könnten, dann wäre die Hälfte von dieser ganzen Behörde hier eingesperrt auf Lebenszeit.
Hier im Haus von Jenny entwickelt sich Florin langsam weiter. Monat für Monat bewegt er sich besser, wird mobiler und neugieriger. Nach 22 Jahren, in denen seine Welt aus einem Gitterbett bestand.
Und jetzt ist er mittlerweile so weit, dass er halt auch Dinge sich versucht näher zu bringen, Spielzeug. Also Florin musste erstmal lernen, dass ihm nichts passiert, und er ist loskrabbelt.
Auch die kleine Rahel krabbelt auf dem Teppich herum, halb auf meinem Schoß, strahlt, während ich ihr über den Kopf und die Ärmchen kraule. Während Jenny und ich hier sitzen und reden, versorgt ihr Mann gemeinsam mit einer Krankenschwester die Kinder im Palliativzimmer. Wie Jenny ist auch er gelernter Heilerziehungspfleger. Auch ihre drei erwachsenen Kinder helfen aus, arbeiten in der Kinderhilfe mit.
Wir sind da eigentlich auch ziemlich happy so als Family.
Den Schwächsten und Ärmsten der Gesellschaft zu helfen, sie zu retten, ihr Leben zu verbessern, gegen alle Widerstände, für Jenny ist das ein großes Glück.
Als ob ich es gepachtet hätte. Seit ich geboren wurde, habe ich mir das mit 7 überlegt, habe meinen Traum gelebt, war eben auch bereit, viel aufzugeben dafür. Aber im Prinzip, ich meine, was gibst du auf, wenn du deinen Traum lebst? Was denn? Welche Überstunden willst du denn arbeiten, wenn du deinen Traumjob hast?
Ich frage sie, ob sie all das Leid und der Umgang der Heime mit den Menschen sie nicht selbst immer wieder traumatisieren.
Nee, es motiviert mich einfach nur. Ich habe die nächsten 40 Jahre komplett verplant für diese Sache. Also ich bin mit 80 das immer noch irgendwie. Vielleicht bin ich dann irgendwann so eine Oma, die dann hier durchgeht und sie sagt, eines Tages, ne, das haben wir tatsächlich in diesem Landkreis irgendwann mal auf die Kette gekriegt. Der hat der Uizom Pigla Saturazio Albatro. Dann gehen wir mal zu unserem Freund.
Jenny will mir noch zwei andere Kinder ihrer Familie vorstellen. Sie wohnen direkt neben dem Intensivkinderzimmer. Tranda 4 und Alex liegen in ihren Pflegebetten. An der Wand ein Fernseher, auf dem eine Comicserie läuft. Der eine ist 18, der andere 32 Jahre alt. Alex lacht, als wir reinkommen, hat Lust, mit mir zu interagieren. Doch Tranda 4 hat Angst, Sorge.
Na, das Problem bei Tranda 4 ist einfach halt eine generalisierte Angststörung und da wird immer sehr autoaggressiv, wenn andere Menschen da sind. Hat dann immer die Tendenz, sich selber zu schlagen.
Er mag keine fremden Menschen, sagt Jenny, weil Menschen ihn jahrelang misshandelt haben.
Psychisch ist es halt für ihn immer noch unheimlich schwierig, sich halt auf jemanden einzulassen oder so.
Als es ihm zu viel wird, schlägt er sich mit der Hand gegen den Kopf. Tranda 4s Beine und Arme sind verkrümmt, verdreht. Nur den einen Arm, mit dem er sich gegen den Kopf schlägt, kann er bewegen.
Er kann nur noch eine Hand bewegen und das war's. Der Mensch ist 32 Jahre alt. Und sein ganzer Körper ist übersät mit Wunden, weil er eben sehr schweren Dekubitus hatte, weil eben viele, viele offene Stellen am Körper, als er kam.
Bis Jenny ihn zu sich geholt hat, war er sein Leben lang an ein Bett gefesselt, immer in der gleichen Haltung.
Wir haben dann jetzt auch aufgehört, mit ihm Physio zu machen, weil es einfach nur eine Retraumatisierung darstellen würde. Er erlebt dann einfach nur, jemand kommt an mein Bett und tut mir weh. Mhm. Aber wir gehen so, wir machen halt Wellness. Wir baden, wir massieren ihn. Ja, das sind halt alles so Sachen, die mag er auch gerne.
Es ist seine Art, sich zu regulieren, sagt Jenny. Aggression gegen sich selbst, weil er sie nicht nach außen wenden kann. Wochen vor meiner Reise nach Rumänien hatte mir Jenny Fotos von Florin, Tranda 4 und anderen Heimkindern geschickt. Fotos, die sie noch in einem Heim im Landkreis Sibiu gemacht hatte. Zu sehen sind völlig unterernährte Menschen. Jeder Knochen zeichnet sich unter der Haut ab. Jenny spricht immer wieder von Kinder-KZs, wenn sie von den aktuellen Zuständen in rumänischen Heimen erzählt.
Weil ich habe zum Beispiel auch letztes Jahr halt ein Kinderheim also in die Presse gebracht, wo eben auch zum Beispiel Alleinstellten die ganze Zeit das Essen geklaut haben. Die Kinder sahen aus wie KZ-Häftlinge, aber niemand ein Skelett ist, der kaum noch sprechen kann.
Ich erzähle Jenny von meinem Gespräch mit Bogdan Simeon. Der sagt, natürlich gäbe es immer wieder Skandale, doch das seien Einzelfälle. Jenny hat in den vergangenen Jahren andere Erfahrungen gemacht. In fast allen Heimen im Landkreis Sibiu, wo Jenny mit ihrer NGO arbeitet, gäbe es große Missstände. Und die Verantwortlichen für die Missstände, die Heimleiter, würden fast nie belangt oder gar angeklagt.
Also, dass der Staat gegen diese Leute ermittelt, das wäre quasi ein Selbstmord. Weil ja im Prinzip zum Beispiel das Jugendamt hat eine gewisse Rubrik, die heißen halt, die kontrollieren die Standards, ob die eingehalten werden, ob das Geld halt für die Menschen ausgegeben wird und so. Wir konnten die zum Beispiel in einem Heim, in dem alle Kinder aussehen wie KZ-Häftlinge, wir konnten sie alle 3 Monate volle Punktzahl geben. Ja? Und das ist doch systemisch.
An Geld fehle es dabei eigentlich nicht, sagt sie. Die Heime seien mit EU-Mitteln modernisiert worden. Es sei genug Geld da, um die Kinder halbwegs okay zu versorgen. Doch das Geld verschwinde immer wieder. Inzwischen kann Jenny die Missstände zumindest in einem Heim auch klar belegen. Vor gut einem Jahr hat sie Bauarbeiter in ein renovierungsbedürftiges Heim geschickt, die dort verdeckte Aufnahmen gemacht haben.
Und dann kamen halt auch Filmaufnahmen mit Kindern, die aus ihren Stühlen geworfen wurden, mit Fäusten geschlagen wurden. Sie ist eine Sozialarbeiterin, die an einem Kind vorbeigeht und ihn völlig auf den Boden donnert und dabei gleichzeitig mit jemandem telefoniert. Du siehst eine Pflegerin, wie sie jemanden, der mit seinem Rollstuhl umgefallen ist, ein Kind im Hof, siehst, wie sie mit dem Schuh auf seinen Kopf klopft.
Ja. Das war jetzt nicht vor 10 Jahren oder so?
Nee, vor letztes Jahr.
Einem Jahr. Sind da denn Leute jetzt verhaftet worden? Sind die irgendwie rausgeworfen worden?
Also sind 3 Pfleger entlassen worden.
Jenny hat die Leitung des Heims verklagt. Doch ob es überhaupt zu einer Verurteilung der Verantwortlichen kommt, sei unklar, sagt sie. Eine Pflegerin, die dort gearbeitet hatte und aussagen wollte, hat kalte Füße bekommen.
Und so ein Heimprozess kann schon sich hinziehen, weil natürlich, die haben auch überall ihre Freunde. Natürlich wurde auch ein Großteil der Probleme wurde dann relativiert. Und jeder ist mit jedem irgendwie verbunden in irgendeiner Art. Entweder sind Freunde, Familie, gewisse Gefallen. Mhm. Und der eine wird dem anderen nichts tun, weil jeder will sozusagen seinen kleinen Teil schützen, den er hat.
Auf Kosten der schwächsten Glieder in der Gesellschaft.
Ja, die sind ja dazu da, damit alle Leute dann ein gutes Leben haben.
Eigentlich, sagt Jenny, versucht sie mit den Heimen zusammenzuarbeiten. Schließlich will sie ja helfen, die Zustände in Rumänien zu verbessern. Doch oft sei die Bereitschaft nicht da.
Darum bin ich nicht beliebt, weil ich habe den Mut zur Wahrheit einfach. Also ich habe zum Beispiel noch nie einen Heimleiter oder ein Heim angezeigt, wenn der Mensch zu mir kam. Und das hatte ich. Und die sagte, du Jenny, wir haben ein großes Problem. Wir haben 2, 3, wissen wir auch nicht genau, was die haben, aber die sind halt, die brauchen das und das und das. Okay, das bedeutet, du willst ihnen ja helfen.
Bist du überfordert oder hast die Kohle nicht? Oder
dann werde ich natürlich einen Teufel tun, dahin zu kommen, alles fotografieren und dich in die Presse zerren. Warum sollte ich das tun?
Während wir da sitzen und Jenny immer neue schauerliche Geschichten aus den Heimen in ihrem Landkreis erzählt, kommt eine junge Frau ins Haus, desinfiziert sich die Hände, steigt über das Gitterchen in den Krabbelbereich zu Florin und Rahel. Sie ist die neue Freundin von Jennys Pflegesohn Alex.
Kommt halt auch jeden Tag her zum Mithelfen und so. Es kommen halt auch viele Jugendliche her, einfach um uns als Family zu unterstützen und so. Und die erleben das dann einfach auch.
Die zierliche junge Frau nimmt eine große Spritze, füllt sie mit Flüssignahrung und führt sie in die Nasensonde von Rahel. Florin bekommt einige Löffel der gleichen Nahrung.
Für sie ist zum Beispiel das eine Normalität. Sie würden nie im Leben einen behinderten Menschen, der irgendwo gequält und verhungert gelassen wird, als eine Normalität ansehen, weil sie was ganz anderes kennengelernt haben. Und ich glaube, darin liegt einfach der Schlüssel.
Kurz bevor ich gehen will, verabschieden sich auch 3 ihrer Heimkinder, die an diesem Nachmittag vorbeigekommen waren, von Mama Jenny. So wird sie von allen hier genannt. Sie schmiegen sich eine nach der anderen an Jenny, lassen sich von ihr umarmen. Eine halbe Minute lang. Erst dann ist genug.
Vernachlässigt, misshandelt, traumatisiert. Heimkinder in Rumänien. Das waren die Gesichter Europas von Manfred Götzke. Ton und Technik: Jan Topp. Regie: Babette Michel. Redaktion: Katrin Michaelsen. Eine Deutschlandfunkproduktion 2026.